Herzlich willkommen zu BabyPad Zwischentöne. Wir sitzen hier heute, wie Sie sehen, zu fünf zusammen. Bei mir auf dem Bildschirm neben mir ist mein lieber Kollege Lars Windelband. Wir beide begrüßen Sie ganz, ganz herzlich vom Team von BabyPad zu unserer dritten Folge von BabyPad Zwischentöne. Und wir haben heute drei Gäste. Wir haben dabei Fabio Becher, wir haben dabei Finn Maaßen und Sebastian Merz. Alles drei Schüler, die sich jetzt noch kurz vorstellen werden. Und die Bitte an dich, Fabio, magst du mal starten und kurz dich vorstellen?
Ja, gerne. Schönen guten Morgen. Ich bin Fabio Becher, ich komme gebürtig aus Bremen, bin aber mittlerweile seit anderthalb Jahren in Hamburg, bin beim Unternehmen der Metro und mache dort meine Lehre zum Groß- und Außenhandelskaufmann.
Und wie weit bist du fortgeschritten in der Ausbildung?
Also ich habe die verkürzt, die dreijährige, auf 2,5 und habe somit in einem Jahr meine Prüfung.
Okay, super. Herzlich willkommen in der Runde. Dann gebe ich weiter an Finn Maaßen. Finn, magst du dich vorstellen?
Hallo zusammen, ich bin Finn Maaßen, komme ursprünglich aus dem hohen Norden bei Bad Bramstedt, Neumünster und bin jetzt in Osnabrück und mache meine Vollzeitweiterbildung zum staatlich geprüften Techniker im Fachbereich Elektrotechnik. Ja, und bin jetzt im zweiten Jahr schon und hoffe dann im Juli erfolgreich abgeschlossen zu haben.
Super, auch an dich ein herzliches Willkommen. Und der dritte in der Runde ist Sebastian Merz. Sebastian.
Hallo. Ja, ich bin im Moment in Osnabrück, komme gebürtig aus Hagen ATW, das ist auch ganz in der Nähe, also ich bin auch von hier und ich mache mit Finn zusammen an der BBS Brinkstraße in Osnabrück auch den Techniker, staatlich geprüften Techniker für Elektrotechnik und wir sind jetzt im zweiten von zwei Jahren, also in einem halben Jahr sind wir auch durch.
Okay. Wir haben ja jetzt eine recht schwierige Zeit, die Corona-Zeit, und trotzdem starten wir immer ganz gerne mit einer generellen Frage. Und diese Frage soll natürlich ein bisschen positiv gerichtet sein. Was hat euch in der letzten Zeit zum Staunen trotz Corona gebracht? Und wir fangen mal mit den Sebastian mal an.
Ja, was bringt mich zum Staunen? Ich finde es sehr positiv eigentlich, dass die Menschen trotz dieser ganzen Umstände alle doch so eng zusammenrücken jetzt. Und ich persönlich habe auch sehr viele, sehr schöne Erfahrungen irgendwie mit meinen Freunden gemacht, dass man nämlich auch über Videokonferenzen oder sowas wie ein zwischenmenschliches Miteinander trotzdem, trotz des Abstands irgendwie möglich machen kann. Und das versetzt mich in Erstaunen.
Mhm. Finn, willst du weitermachen?
Ja, was versetzt mich in letzter Zeit in Staunen? Ich finde, von mir aus persönlich gesprochen, ich gehe der ganzen Sache relativ entspannt um. Ich denke, irgendwann wird es wieder vorbei sein. Und diese Art von Entspanntheit merke ich auch in sehr, sehr, sehr vielen Kreisen um mich herum. In vielen Freundeskreisen, dass sie einfach sagen, ach, es ist zwar ätzend gerade, aber wir werden das zusammen alles hinbekommen. Und ich habe wirklich keinen einzigen dabei, der sagt, ich geht gar nicht mehr, ich gehe auf die Barrikaden. Also bei mir im Umfeld ist es sehr ruhig und das erstaunt mich immer wieder mal, weil ein gewisser Verdruss, der stellt sich doch schon irgendwie nach einer gewissen Zeit ein, meiner Meinung nach. Aber es ist bis jetzt noch nicht passiert. Wir bleiben entspannt.
Ja, sehr gut. Das kann man, glaube ich, für alle so hoffentlich so übertragen. Fabio, kannst du das vielleicht noch mit schulspezifischen Kontext, hat dich da irgendwas überrascht?
Ja, kompletten Lockdown im Mai hatten, einen totalen Unterricht die ganze Zeit zu Hause im Fernunterricht. Und das hat mich dann in dem Moment erstmal zum Staunen gebracht, wie gut das funktioniert hat. Das war aber wirklich, da geht der Dank an unsere Lehrkräfte. Also die waren sehr, sehr ambitioniert, vorbereitet. Ich glaube Ende Februar schon angefangen, uns Konten bei Teams einzurichten. Hat gesagt, übt schon mal ein bisschen. Zum Gefühl, ladet mir mal bitte alle ein Bild von einem Corona-Bier hoch, damit ihr alle schon mal so ein bisschen das Gefühl für diese Plattform bekommt, mit der wir werden müssen. Und halt auch wirklich weiter, dass wir eine Lehrerin hatten, die hat ihre Aufgaben hochgestellt, hat als Erklärung Tonspulen unter die Aufgaben gemacht, war eigentlich 24/7 für uns erreichbar. Und das lief wirklich gut und das hat mich wirklich zum Staunen gebracht, wo wir gesagt haben, diesen Online-Unterricht gerne nochmal. Und als es dann jetzt dazu ging, dass wir den Präsenzunterricht hatten, haben wir uns eigentlich alle eher gefragt, warum müssen wir jetzt zum Teufel in die Schule? Das hat im April, Mai doch eigentlich hervorragend funktioniert. Und dann hat mich tatsächlich nochmal zum Staunen gebracht, dass ich mir eingestehen musste, dass egal wie gut der Online-Unterricht funktioniert hat, es kommt an einen Präsenzunterricht nicht ran. Und es war gut, dass wir wieder in der Schule waren, auch wenn ich am Anfang ganz anders gedacht habe.
Okay, das finde ich interessant, Fabio, was du erzählst. Und vielleicht können wir das in die Runde ein bisschen reingeben. Also wenn ihr euch mal an die Situation zurückerinnert, als es diesen ersten Lockdown gab und wirklich die Schulen geschlossen wurden. Könnt ihr uns ein bisschen einen Einblick geben, wie sah zu der Zeit, so März, April war das ja, wie sah da euer Alltag aus? Der vorher geprägt war über, ja auch, ich weiß nicht, ob ihr Blockunterricht habt oder Teilzeitunterricht, aber eben über Tage an der Schule. Wie war das damals?
Also wir haben ja ein Vollzeitunterrichtsmodell und in der Zeit würde ich mich auf jeden Fall, man darf das ja gar nicht sagen, aber zu den Corona-Gewinnern zählen sogar. Ich habe den Online-Unterricht, also ich fahre sehr viel Rennrad und bin dann irgendwie ins Sauerland gefahren oder ins Siebengebirge nach Bonn und habe ja dem Unterricht dann von da aus beigewohnt und sobald das zu Ende war, rauf aufs Fahrrad, ab in die Berge. Und ja, das war für mich eigentlich eher was Positives. Dieser erste Lockdown, den habe ich sehr gut verbracht und habe mich da sehr gut mitgefühlt, weil ich eben sehr viel das machen konnte, was ich machen wollte und mich nicht örtlich sozusagen an Osnabrück binden musste in dem Moment.
Mhm. Finn, wie würdest du das sagen? Wie sah der Alltag aus? Oder was lief vielleicht besonders gut? Das hat Fabio ja eben schon angesprochen. Habt ihr da ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ich würde erst mal vielleicht da ansetzen, wann der Lockdown eigentlich angefangen hat. Bei uns in Niedersachsen war das so, dass die Schule entschieden hat, circa eine Woche vor den Osterferien, wir machen erstmal dicht. Es hat sich angebahnt, dass diese Entscheidung irgendwann kommen wird, aber dann lief erstmal nichts mehr. Die haben gesagt, komm, die eine Woche vor den Ferien, bleib zu Hause. Und es war so, als würde die Schule erstmal in Schockstarre verfallen. Und die Schule würde sich selbst diese Gnadenfrist von 2 Wochen geben, um zu gucken, okay, jetzt müssen wir uns auf diesen Online-Unterricht einstellen. Das lief auch sehr, ja, wie soll ich das sagen, rudimentär am Anfang. Also mal gut, mal schlecht, das hat sich dann von Lehrkraft zu Lehrkraft unterschieden. Freizeitmäßig und die Zeit, wie ich das dann erlebt habe, ich bin gelernter Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, habe dann die Möglichkeit gehabt, auf 450-Euro-Basis nebenbei für meinen Betrieb, wo ich vorher gearbeitet habe, in Osnabrück zu arbeiten. Die Schule ist geschlossen, wo schicken sie mich hin? In die Kindergärten, in die Schulen, um die EDV, um das ganze EDV-Netz zu erneuern, neue Datenleitungen zu ziehen und LWL-Leitungen, also Glasfaserleitungen, damit das System einfach auf die kommende Zeit vorbereitet wird. Das war natürlich eine ganz, ganz nette, vielleicht auch nicht so schöne Sache für mich, aber ja, man geht aus der Schule, um in die Schule zu gehen, also danach. Das war ganz lustig. Also es hat aber auch etwas gedauert, bis dann dieser Stein mit dem Online-Unterricht ins Rollen kam.
Ja, und jetzt habt ihr gesagt, okay, einiges lief gut, einiges weniger gut. Woran kann man denn einen guten Online-Unterricht festmachen? Also was macht für euch den guten Online-Unterricht aus? Fabio, magst du noch mal das ein bisschen ausführen? Du hast ja schon angefangen zu sagen, sie waren sehr engagiert, die Lehrkräfte haben sich da bestimmte Dinge überlegt. Was macht wirklich einen guten Online-Unterricht aus?
Ich finde, also ich habe natürlich auch mit anderen Berufsschülern gesprochen in der Zeit, bei denen läuft. Und ich finde, man kann das vielleicht daran machen, dass es bei uns gut lief. Das ist ein Beispiel für guten Online-Unterricht. Und wie es bei deren ablief, ist ein Beispiel für schlechter Online-Unterricht. Und ich habe dann halt gehört, so ja, wir werden telefonieren einmal die Woche eine halbe Stunde, kriegen 20 Zettel vollgeballert, sollen die dann fotografieren und hochladen und dann sehen wir uns nächste Woche wieder und macht mal. Und bei uns war das wirklich, wo wir dann halt mit in Teams-Calls waren mit der 25 Leuten, die wir in der Klasse sind. Und es musste sich jeder auch mal so sozusagen mündlich beteiligen. Jeder sollte mal was sagen. Lehrer haben explizit bei ruhigeren Kandidaten nachgefragt, habt ihr es auch begriffen oder spielt ihr gerade PlayStation? Also das war schon ganz interessant und je nachdem würde ich behaupten, dass Lehrkräfte, die ich zu der Zeit hatte, ein Beispiel dafür sind, dass es gut lief, wirklich.
Wie war das für dich selber zu Hause, die Ablenkung? War das ein Problem, auf einmal zu Hause zu sein und zu Hause zu lernen? Oder?
Das so teils, teils. Am Anfang habe ich mich natürlich gefreut, weil man muss sagen, der Unterricht ging bei uns dann um 10 los und nicht um 7:30. Das ist schon mal ganz angenehm. Ist ja einfach so, ich muss nicht eine Stunde zur Berufsschule fahren. Das ist natürlich auch nochmal Zeit und Kosten natürlich auch, die mir erspart geblieben sind dadurch. Und am Anfang waren wir alle sehr locker mit der Situation. Ach geil, Schule von zu Hause. Aber natürlich musste der gleiche Stoff rein, wie sonst auch im Präsenzunterricht. Und wenn man sich auf einmal dann komplett selbst organisieren muss und man geht mal zwischendurch eben was essen und man geht mal eben hier Pipi machen oder man macht mal eben geht einkaufen, dann war es natürlich so, dass ich am Anfang des Fernunterrichts deutlich länger an meinen Schulsachen war als zum Präsenzunterricht. Also ich saß manchmal noch um 8:30, habe dann meinen Kollegen aus der Klasse angerufen, ich so, machst du den Scheiß auch immer noch? Und er so, ja, ich sitze auch immer noch hier. Ich so, ey, unglaublich.
Sebastian, du hast jetzt genickt. Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht wie Fabio, oder?
Ja, teils, teils. Also zum einen glaube ich auch, dass das sehr stark von den Lehrkräften abhängt, wie gut der Online-Unterricht wirklich ist. Und dann ist es auch abhängig von dem Fach. Also es gibt Fächer, in denen man, glaube ich, ganz gut auch einfach Aufgaben reinstellen kann. Wir hatten das häufig in Mathe zum Beispiel. Da sind dann, haben wir mal vereinzelt echten Unterricht gehabt, wo dann auch teilweise sehr kreativ irgendwie mit YouTube-Videos und so, aber selbst gedrehten gearbeitet worden ist, aber dann eben auch mit Aufgaben reingeben, so wie Fabio gesagt hat. Das fand ich eigentlich auch ganz gut, weil das natürlich uns auch wieder die Möglichkeit gegeben hat, sich so ein bisschen selbst zu organisieren. Und dann konnte man eben, anstatt vielleicht der Mathestunde beizuwohnen und jetzt die Aufgaben zu bearbeiten, mal eben einkaufen gehen oder sowas, fand ich schon ganz nett. Ja, und natürlich, ich weiß nicht, bei uns ist das, glaube ich, immer so, dass das viel auch noch sehr spät abends gemacht wird. Also wenn wir irgendwie am Lernen sind für eine Klausur oder so, kann man eigentlich um 9:30 immer irgendeinen anrufen und der macht es auch gerade. Deswegen war das jetzt für uns, glaube ich, nicht so ein großer Unterschied. Oder zumindest habe ich das so empfunden.
Mhm. Finn, bei dir ist es dementsprechend, wenn man so guckt, jetzt war es ja sehr stark auf den Unterrichtsprozess, auf den Lernprozess. Wenn du so guckst, das Miteinander, also zwischen den Schülern, sich da auszutauschen, abzustimmen, was hat da gefehlt oder konnte man sogar einige Dinge neu nutzen, die man vorher nicht genutzt hat?
Man ist halt sofort auf alternative Programme rumgezwitscht. Wir hatten in der Schule mehrere Online-Plattformen, womit Videoplattformen, und so jetzt um Namen zu nennen, wir hatten Jitsi, BigBlueButton, das war für alle ein Experiment. Für die Kommunikation unter uns Schülern haben wir uns daher für Discord entschieden, weil es einfach am stabilsten läuft. Jeder hat das irgendwie schon mal bei sich auf dem Rechner gehabt, sei es, also die meisten natürlich, um irgendwie Computerspiele zu spielen, aber diese Basis hatte im Grunde jeder auf seinem Rechner. Und man hat sich relativ schnell dort eingefunden und hat dann auch neben dem Online-Unterricht dort kleine Gruppen gehabt, wo man sich untereinander mal besprechen konnte. Und das zieht sich auch bis heute durch. Und auch über den Präsenzunterricht, den wir jetzt wieder nur noch in Teilzeit haben, also in Wechselwochen, wird da sehr, sehr viel untereinander kommuniziert. Und das hilft auch wirklich ungemein. Und wir haben auch nicht das Gefühl, dass das uns irgendwie in irgendeiner Weise einschränkt.
Das ist auch mehr geworden. Also dieses, das ist auch mehr geworden dadurch. Also dieses Kommunizieren über Discord haben wir vor dem Lockdown eigentlich nicht gemacht. Und jetzt ist das aber sozusagen geblieben. Wir hatten ja in der Zwischenzeit auch wieder einen ganz normalen Präsenzunterricht, wo wir also alle in der Schule waren. Und dieses Kommunizieren über Discord, auch da mal irgendwie eine Lösung für eine Aufgabe hochladen oder so, das ist uns geblieben. Das ist vielleicht auch was Positives, was wir daraus mitnehmen. Ne? Also weil einfach dieser Kommunikationskanal dadurch aufgemacht worden ist für uns, die Möglichkeit.
Okay, also das finde ich ganz spannend. Das zielt ja sehr darauf ab, wie ihr auch untereinander kommuniziert. Die Frage ist für mich auch, wie findet denn Kommunikation jetzt auch mit dem Lehrer, mit der Lehrerin statt? Also Julia Gillen hat in unserer letzten Folge eine Kollegin der Uni Hannover auch die Frage an euch formuliert, welche Möglichkeiten gibt es denn, wirklich gutes Feedback zu erhalten? Also wenn man sich, so wie ihr das beschrieben habt, so stark selbst organisiert, wenn man die Verantwortung auch für das Lernen sehr stark selbst übernehmen muss, inwiefern ist es möglich, wirklich ein gutes Feedback auch über so eine Distanz zu erreichen. Fabio, hast du damit Erfahrung gemacht?
Ja, also der Fernunterricht, der ging bei uns, glaube ich, auch fünf bis sechs Wochen. Und wir kriegen ja auch immer eine Note für unsere Mitarbeit während der laufenden Schulzeit. So. Und wir haben uns dann natürlich alle gefragt, okay, wie werden wir jetzt gerade benotet? Wo stehen wir überhaupt? Und inwiefern kann man uns überhaupt benoten? Und haben dementsprechend unseren Lehrer angesprochen. Und der meinte, komm, wir machen das einfach mal so. Jemand, der sich jetzt irgendwie nicht einschätzen kann und kein Gefühl dafür hat, wo er steht, der darf mich ausnahmsweise einfach mal, wenn er möchte, privat auf meinem Handy anrufen. Das war dann immer so ein bisschen schwierig, weil er meinte, eigentlich ist das nicht datenschutzkonform und er darf das so nicht. Aber wir können das dann einfach mal über so einen Call machen. Wer möchte, ruft mich an und dann sprechen wir mal, wie es jetzt gerade so aussieht. Das haben dann viele gemacht, haben ihn angerufen und er meinte so, ja, hey, ich habe das Gefühl, du begreifst alles. Du meldest dich oft, beziehungsweise unser Melden war sozusagen in den Chat ein Ausrufezeichen zu setzen. Dadurch wusste er, jemand möchte was sagen. So hatten wir uns da arrangiert. Und du beteiligst dich und alles ist gut. Und zum Ende des Unterrichts war es dann so, als wir auch wirklich eine Note haben mussten, hat er gesagt, ich mache jetzt einfach keine schriftliche, mündliche Note, sondern ich gebe euch für diesen kompletten Online-Unterricht eine wohlwollende Gesamtnote, weil es natürlich eine absolut neue Situation für alle Parteien war. Und da hat er dann auch am Ende hin über Teams dann aber mit jedem nochmal, ich würde sagen, so ein 5- bis 10-minütiges privates Gespräch gehabt. Und jeder konnte so seine Eindrücke vermitteln. Und was ich ganz gut fand, ist, dass in diesem Gespräch auch wir die Gelegenheit hatten, den Lehrern zu sagen, was gut lief und was nicht gut lief. Weil wir wussten ja ob wir im September beim nächsten Block wieder alle vorm Bildschirm sitzen oder ob wir im Klassenraum sitzen. Und dementsprechend würde ich sagen, dass das eigentlich eine ganz gute Form des Feedbacks war. Ist halt nur schwierig, Leute zu beurteilen, die halt eher vielleicht ein bisschen mehr introvertiert sind, die nicht unbedingt was sagen, wenn sie nichts sagen müssen, weil man ja nicht auch jede Aufgabe demjenigen auf die Finger gucken konnte. Also ich würde einfach behaupten, das Feedback, was möglich war, das spricht und das lief für die Situation situationsbedingt gut.
Da würde ich ganz kurz einhaken.
Ja.
Fabio, also bei dir, ich bin echt überrascht, wie gut das bei dir in der Schule lief. Also Feedback bei uns, wenn man es nicht explizit eingefordert hat, kam im Grunde gar nicht. Jeder Lehrer hat das bei sich im Unterricht auf seine eigene Art und Weise gemacht. Ich möchte jetzt keinen Lehrer ankreiden, aber in Mathe hat sich die mündliche Endnote oder die Gesamtnote daraus ergeben, dass die Aufgaben regelmäßig hochgeladen worden sind. Man hat sich zur Unterrichtszeit im Chat auch immer gemeldet. In Deutsch, das lief tatsächlich ganz gut. Da gab es immer eine Art Podcast. Wir waren alle in einem Chatraum ohne Videoübertragung. Die Lehrerin hat viel moderiert, viel übergeben und jeder hat mal seine Beiträge dazu gegeben zum Unterrichtsstoff. Das war super, das war dann wieder besser. Aber explizites Feedback haben wir meiner Meinung nach von keinem Lehrer richtig bekommen. Wie du schon sagtest, es wurde eine wohlwollende Abschlussnote irgendwann gefunden, um irgendwie einen Abschluss auch zu haben für das Jahr. Aber gut, wir sind uns alle einig, die Leistungsschwankungen in der Klasse, die gab es und es wurde einfach mal glatt gebügelt, ohne sich jetzt abheben zu wollen. Aber man hat sich nicht wirklich gut gefühlt nach dem Schuljahr. Ob man nur mehr getan hat oder auch weniger.
Ja, das ist krass, weil gerade was diese Situation so ein bisschen angeht, ist, glaube ich, habe positive Erfahrungen gemacht und die sind nicht der Regelfall. Und das habe ich halt auch schon bei mir angekommen, wenn ich mit anderen gesprochen habe, dass ich einfach leider zu meinem Glück über ein sehr positives Beispiel berichten kann, aber leider zum Pech vieler anderer, dass das so nicht lief. Ich weiß, dass das so wie bei uns nicht der Regelfall war und das ist mir auch bewusst, aber ich kann es halt einfach nur so wiedergeben, wie bei uns gemacht wurde. Und ich bin wirklich so, also es war ja eine krasse Situation für alle und ich finde die Spontanität dahinter und der Wille, das irgendwie hinzubekommen, war wirklich bei meinen Lehrkräften sehr hoch. Und das war auch wirklich bei meinen Lehrkräften, auch auf meiner Schule lief es in manchen Klassen echt bescheiden.
Okay, wir blicken jetzt mal jetzt haben wir ein bisschen zurückgeblickt, jetzt blicken wir ein bisschen in die aktuelle Zeit. Und wenn ich jetzt nach Osnabrück gucke, da war ja im Endeffekt am Anfang Präsenz, Hybrid, Online, Präsenz, Hybrid. Ich glaube, so ist, wenn ich jetzt nichts das vergessen habe, die aktuelle Situation. Könnt ihr einfach mal berichten, warum jetzt auch und in welcher Form jetzt gerade in Hybrid unterrichtet wird? Finn, soll ich starten?
Soll ich starten?
War das Signal von Sebastian, du sollst loslegen.
Ja, wir befinden uns gerade in diesem Hybrid-Modus, Szenario B hier in Niedersachsen auch benannt. Und wir haben den Vorteil, dass sich der Techniker im zweiten Jahr aufsplittet in Informationstechnik und in Energietechnik und Motoren sind, ist das Sebastian. Ne? Du bist ja von der Hand, bist ja so ein Öler, ich bin der Bitschusser. Und wir haben zwei Tage in der Schule, wo wir komplett getrennt voneinander unterrichtet werden. Und aufgrund dieser Sondersituation sind unsere Klassen dann auch anteilig dann in der Schule im Präsenzunterricht. Wir persönlich sind auch ganz froh, Präsenzunterricht zu haben, da wir auch sehr, sehr viel an Schulrechnern mit schuleigenem Equipment arbeiten müssen, sei es mit einem Raspberry Pi, Mikrocontrollern. Und das ist eigentlich zu Hause auch gar nicht so zu realisieren.
Ja, wir haben auch noch den Vorteil, also zum einen ist es erstmal so, deswegen sitzt Finn gerade in der Schule und ich bin hier. Also Finn hat gerade seine Präsenzwoche sozusagen, ausgenommen von Montags und Mittwochs, wo eben alle in der Schule sein können, weil wir in zwei Klassen A 10 Leute aufgeteilt sind. Und dann haben wir eben noch den Vorteil, dass der Unterricht, der zum Beispiel in Automatisierungstechnik stattfindet, jetzt kombiniert stattfindet. Wir gehen also über Teams auf eine Anlage drauf. Und angenommen, Finn und ich würden jetzt zusammenarbeiten, dann können wir eben mit den Möglichkeiten, die uns Teams bietet, beide auf der Anlage programmieren, zeitgleich. Und dadurch fallen da auch keine Stunden weg. Das war auch so ein bisschen das Problem, was ich gesehen hatte, so nach dem ersten Lockdown, als wir dann wiedergekommen sind. Für die, ich sag mal, leistungsstärkeren Schüler war das, glaube ich, weniger ein Problem, das ist jetzt meine ganz persönliche Einschätzung, würde sagen, dass die eher ein bisschen leistungsschwächer sind, die Schüler nehmen auch Defizite aus dieser Zeit jetzt vor allem mit und haben vielleicht bis in die heutige Zeit sozusagen nachspürbar dadurch ein paar Nachteile.
Genau. Wie läuft denn diese Teambuilding ab, wenn einer zu Hause sitzt und einer vor Ort ist? Kommuniziert ihr denn dazwischen über per Teams, wo ihr dann Informationen ausgibt? Oder ist der eine mit Video immer eingeschaltet? Wie sieht denn eine Alltagssituation denn aus?
Wir sind da sehr technisch sehr gut ausgestattet. Also der Automatisierungstechnik-Klassenraum, in dem wir da arbeiten, der hat so eine Rundumkamera, die den ganzen Klassenraum einfängt, den Lehrer auch. Der macht dann also Unterricht auch an der Tafel. Wir können das immer mitverfolgen von zu Hause. Die vor Ort sind, verfolgen es eh mit. Und dann gibt es immer diese Lernsituation, in denen wir auf den Maschinen arbeiten. Da ist aber an jeder Maschine, zu jedem Arbeitsplatz gehört auch ein PC. Da gehen wir dann eben mit Microsoft Teams gemeinsam drauf. Und zwar kann man dann ja auch freischalten, dass ich zum Beispiel von zu Hause eben die Maschine auch ansteuern kann, den Rechner. Und parallel dazu haben wir, so wie wir jetzt auch, einen Videochat. Jeder, der im Klassenraum ist, hat dann sein Headset dabei, damit er nur seinen eigenen Partner hören kann quasi. Ja, und dann findet da, als wenn wir nebeneinander säßen, im Prinzip die Arbeit statt.
Und wie läuft das in so Plenumsphasen? Also wenn ihr alle in der Klasse zusammensitzt, wie ist das, wenn man dann von zu Hause zugeschaltet ist? Also hat man das Gefühl, wirklich dabei zu sein, sich auch mit einzubringen? Wie kann man dann überhaupt signalisieren, man würde jetzt gerne auch einen Beitrag leisten? Oder wie läuft das?
Darf ich gerne was zu sagen? Wir befinden uns aber immer noch in der Schule noch in der Experimentierphase. Man merkt, dass jeder Lehrer eine andere Videoplattform benutzt. Mhm. Wir benutzen an der Schule intern jetzt das Moodle-System, worüber man über verschiedene Links dann die Videoplattform damit zuschalten kann. Sei es dann, ich komme nochmal auf Jitsi oder BlickBlueButton zurück. Wir fangen jetzt neuerdings an, mit Teams zu arbeiten. Vorher sind wir auf die Anlage über TeamViewer gegangen. Und man merkt halt so, der rote Faden, so wie man jetzt mit welchen Programmen hantiert, ist noch nicht ganz gefunden. Während des Unterrichts wird meistens dennoch Jitsi quasi am Laufen gelassen. Im Hintergrund sieht man jeden Schüler, der jetzt von zu Hause mit dabei ist, auf einem kleinen schwarzen Bild. Und wir in der Klasse sitzen dann und können dann sehen, falls sich jemand meldet. Bei Jitsi gibt es dann die Möglichkeit, auf einen kleinen Button zu drücken. Dann wird eine kleine Hand angezeigt. Und wir Schüler, wenn der Lehrer es nicht gerade mitkriegen sollte, dann könnten ihn dann darauf hinweisen, hier der Alex möchte jetzt gerade was sagen. Ja, und so funktioniert das dann von zu Hause. Aber meistens, von meinem Gefühl her, ist man von zu Hause aus eher der Zuhörer, weniger der aktive Teilnehmer.
Das stimmt, aber man kann, ne? Also um die Frage nochmal ganz explizit zu beantworten, man kann teilnehmen an diesem Plenum. Das erfordert ein bisschen mehr Aufwand, sage ich mal, als normalerweise, wenn man im Unterricht sitzt. Aber wenn man aktiv teilnehmen möchte, dann kann man das auch tun. Aber ja, man ist schon ein bisschen weiter weg tatsächlich als die Leute, die tatsächlich vor Ort sind. Das merkt man auch an so kleinen Sachen, die man manchmal einfach nicht mitkriegt, wo dann irgendwie so auf dem Weg der Lehrer hat einen Platz, wo ein Mikrofon steht, auf dem Weg dahin wirft er noch so einen Satz in den Raum, den kriegt man dann nicht mit, wenn man im Plenum online ist sozusagen. Die in der Klasse sind, hören es natürlich. Und dann wie, was, wann hat er das denn gesagt? Ach so, ja, okay. Aber grundsätzlich, die Möglichkeit ist da und als Alternative zu irgendwie, ich stelle jetzt eine Aufgabe rein und die behandeln sie und nächste Woche mache ich denselben Unterricht nochmal, finde ich, ist das auf jeden Fall besser.
Jetzt hast du, Fabio, wenn ich das richtig weiß, in Hamburg ist jetzt rein Präsenz wieder. Also da seid ihr wieder an den Schulen. Ich weiß nicht, wie das bei euch an der Schule jetzt persönlich gehandhabt wird, aber ich glaube, im Moment ist das Modell in Hamburg noch Präsenz. Du hast ja am Anfang schon gesagt, was dich erstaunt ist, dass es doch wieder ganz schön ist, auch in der Schule zu sein. Finn und Sebastian haben das jetzt eben auch erwähnt. Das hatte sehr viel auch mit technischem Equipment zu tun, weshalb Präsenz ganz gut ist. Wie sieht es bei dir aus, Fabio, jetzt derzeit? Präsenzunterricht und was ist es, was es dann doch unterscheidet von Unterricht auf Distanz?
Ja, also wir haben ja angefangen und wir müssen, oder auch unsere Klasse hat gerade gesagt, so ganz am Anfang so, ey, die ganzen Corona-Zahlen, die steigen wieder, die Situation läuft wieder so ein bisschen aus dem Ruder. Warum müssen wir jetzt mit 25 Leuten eng aufeinander in diesen Raum sitzen, wobei es im Mai so gut funktioniert hat? Haben auch Lehrkräfte und so weiter darauf angesprochen, wie das sein kann. Und dann kam dann auch wieder direkt dieses Beispiel mit, das lief bei euch ausnahmsweise so gut. Also ihr seid eine Ausnahme, das lief bei anderen nicht so gut. Und es gibt bestimmt 7, 8, 9 Schüler, die haben wir in dem Fernunterricht verloren, die kommen nicht mehr nach. Und deswegen hat er uns so nochmal erklärt, warum wir überhaupt da sein müssen. Und ich glaube, am Anfang waren alle 25 Leute eher so, was zum Teufel tun wir hier? Warum sitzen wir nicht zu Hause? Es ist doch deutlich sicherer. Und ich glaube, so Tag für Tag und Woche für Woche die Stimmung gekippt und die Leute haben gemerkt, man kriegt so einfach viel mehr, viel besser und sicherer vermittelt. Weil auch ich spreche, wenn ich mich vorstelle, ich sitze in der Klasse und da sind einfach so meine 3, 4 engen Leute um mich rum. Ich lerne auch extrem viel im Austausch mit denen. So, wenn es dann darum geht und dann heißt es so, ja, hey, weil 4 Hirne denken einfach mehr und der eine hat nochmal eine andere Idee oder eine andere Perspektive, eine Sache zu sehen, auf die würde ich nie kommen, dann denke ich mir auch so, okay, das ist eine gute Ansatzweise, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Gut, dass ich jetzt, also das wäre von zu Hause natürlich nicht möglich. Und auch im Stoff jetzt durchgeballert haben in dem Blog, weil wir auch noch Sachen aus dem Fernunterricht mit aufgreifen mussten, das hat mir dann schon doch nochmal dann so eine Wende gegeben in meiner Denkweise, okay, es ist gut, in der Schule zu sein. Es ist zwar immer noch eine doofe Situation, wir mussten da alle sitzen mit Maske, durchgehend. Das hat sich auch natürlich bei der Konzentration ein bisschen bemerkbar gemacht, gerade so 7., 8. Stunde, du hast durchgehend diese Maske, man kriegt so ein bisschen Kopfschmerzen, es wird immer so, man ist einfach nicht mehr in so einem guten Modus. Aber trotz dieser ganzen Sachen ist es echt wichtig, Präsenzunterricht zu haben, weil kann man diesen Fernunterricht irgendwann durch. Eventuell funktioniert das irgendwann, aber das wird noch Jahre dauern, bis Lehrkräfte in der Hinsicht geschult sind, Praxiserfahrung haben und auch Schüler mit der Situation gut umgehen können. Und das so von heute auf morgen zu sagen, nee, wir machen das jetzt so, das würde nicht, oder damit könnte man, würde man, glaube ich, viele Schüler verlieren.
Ich höre so ein bisschen raus, wenn man so ein bisschen überlegt, was wäre die Schule der Zukunft, denn ein paar Elemente aus der Corona-Zeit damit zu übernehmen, wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Also ich weiß nicht, ob Finn jetzt in die Richtung was sagen wollte, aber vielleicht passt es so ein bisschen, das zusammenzubringen. Also wie stellt man sich die Zukunft ein bisschen vor?
Also ich finde schon, dass wir sehr jetzt gerade in einer absoluten Lernphase sind. Wir lernen mit einer Pandemie umzugehen, wir lernen mit dem Online-Unterricht umzugehen. Das ist gerade die Hau-drauf-Methode. Wir müssen uns da jetzt darum jetzt kümmern, dass wir lernen, wir als Schüler und auch die Lehrkräfte an sich in puncto Medienkompetenz jetzt alles in die Praxis umzusetzen, was man irgendwann wahrscheinlich während des Studiums mal gelernt hat oder auf Schulgängen mal übermittelt bekommen hat. Ich habe ein Gegenbeispiel, wo es dann nicht so gut funktioniert. Also ich finde, dass man muss ein bisschen differenzieren. Ich bin jetzt 30 Jahre alt, 31. Sebastian ist 30. Fabio, wie alt bist du? Du bist
27 tatsächlich auch schon.
18? Du bist schon 27, okay. Wir sind alle in einem fortgeschrittenen Alter, wo wir im Grunde auch alle wissen, was wir wollen. Fabio möchte seine Ausbildung so schnell wie möglich durchkriegen in kurzer Zeit. Ich habe damals um 26 meine Ausbildung angefangen und habe gesagt, ich muss nach meinem abgebrochenen Studium so schnell wie möglich wieder in Gang kommen. Hab auch 2,5 Jahre nur gelernt. Und jetzt machen wir unsere Weiterbildung zum Techniker. Fabio eventuell später macht er seinen Betriebswirt oder so. Und wir sind in der Phase, wo wir wirklich wollen. Wir wollen lernen, wir wollen Gas geben im Leben, um jetzt mal den Stein ins Rollen zu bekommen. Meine Frau ist Lehrerin an einem Gymnasium, besser gesagt an einer Gesamtschule in Osnabrück, und sie hat die Klassen 7, 8, 9. Und da ist es ganz, ganz anders. Die Schüler sind noch nicht so weit. Die Lehrer versuchen, die Schüler händeringend Unterrichtsraum reinzubekommen, auch im Online-Unterricht. Und die Schüler sagen sich, ach, ich dachte, ich kann jetzt ausschlafen. Oder Unterricht wird auf nachmittags um 15, 16 Uhr verlegt, um die andere Klassenhälfte, die jetzt nicht in der Schule ist, auch noch irgendwie unterrichten zu können, wovon dann wahrscheinlich doch wieder 50% gefehlt haben. Also ich habe bei mir zu Hause wirklich dieses Kontrasterlebnis gehabt. Ich als Schüler auf der einen Seite, hochmotiviert, will das Maximalste mitnehmen aus dem Unterricht und aus meiner Weiterbildung. Und auf der anderen Seite meine Frau als Lehrkörper, die an ihren Schülern aufgrund des Alters in der pubertären Phase regelrecht verzweifelt ist. Und damit haben alle Lehrer zu kämpfen gehabt, besonders in den Hauptreal- und gymnasialen Stufen, in dieser Phase zwischen 6., 7. bis 10., 11. Klasse. Zum Abitur hin später wurde es besser. Das würde ich gerne nochmal anmerken. Aber das wird auch der Knackpunkt sein später, diese Altersklassen an Schülern so weit hinzukriegen, dass sie wirklich gewillt sind, das im Online-Unterricht auch alles mitzunehmen. Das wird die größte Herausforderung. Wir jetzt in diesem Kreise, das ist natürlich ein bisschen blöd, wir wollen. Wir wissen, was wir wollen, wir nehmen das alles mit. Wir unterstützen uns und auch gegenseitig lehren uns gegenseitig. Aber ich mit 16 Jahren habe ganz andere Probleme gehabt, als in der Schule aufzupassen, muss ich ganz ehrlich sagen.
So, wenn ich jetzt in der Situation 15 Jahre alt gewesen, dann muss man ja gar nicht irgendwie drum rumspinnen. Ich glaube, ich wäre gar nicht da gewesen, keine Ahnung. Also.
Bei mir wäre auch jedes Mal der Router irgendwie ausgefallen. Oh, ich habe so eine schlechte Verbindung, schade, tschüss, umdrehen.
Ich finde das super ehrlich und ich finde es klasse, dass du diesen Punkt noch mit reingebracht hast. Auch. Es ist ja in der Tat dann die Frage, was heißt das für Schule der Zukunft? Was kann man denn mitnehmen aus dem? Es ist jetzt ja unvorbereitet. Es gab einfach eine Situation, in der man ad hoc umstellen musste. Ohne jetzt auch Schülerinnen und Schüler aus dem Alter, das ihr gerade angesprochen habt, auf so etwas vorbereiten zu können. Und trotzdem ist so die Frage, wenn sich die Situation jetzt, was Corona betrifft, entschärft, was sind aus euren Erfahrungen heraus Dinge, die man für Schule der Zukunft mitnehmen könnte, weil sie einen besonderen Mehrwert haben? Und was gilt es aber auch zu bewahren? Also das ist ja interessant, auch diese Feststellung zu machen, wie gut es auch ist, in Schule zu kommen und in die Schule gehen zu können. Also was kann man mitnehmen für Schule der Zukunft? Was sollte man unbedingt bewahren, wenn man es so sagen könnte? Ich weiß nicht. Sebastian, hast du da eine Idee?
Ja, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass ich ganz gute Erfahrungen für mich gemacht habe mit dem harten Lockdown, weil ich gesagt habe, boah, dadurch habe ich jetzt die Möglichkeit, irgendwie ja, von der Weiß, wo trotzdem am Unterricht teilzunehmen. Und ich glaube, das ist was Gutes. Und um das ein bisschen zu verknüpfen mit dem, was Finn gesagt hat, ich würde sagen, man kann, glaube ich, in Zukunft, oder man würde, wenn man wollen würde, die Oberstufen oder auch so eine berufliche Fortbildung, wie wir die jetzt machen, also überall da, wo man davon ausgeht, dass die Schüler ein gesundes Eigeninteresse mitbringen, auch zu lernen, wenn sie die Möglichkeit hätten zu sagen, oh, jetzt ist aber gerade meine Internetverbindung schlecht. Ja, aber wenn die Schüler aus einem Eigeninteresse mitlernen, und das müsste man voraussetzen können, dann kann man, glaube ich, sowas wie, ja, keine Ahnung, den nächsten Blockunterricht zum Beispiel, den machen wir jetzt eben von zu Hause aus, wenn man das vorher gut organisiert, da wird man ja auch jetzt viel gelernt haben, kann man da, glaube ich, guten Unterricht machen. Aber auf Präsenzunterricht zusammen würde ich, wenn es nicht so wie jetzt aufgrund dieser Pandemie irgendwie notwendig ist, nicht verzichten wollen, weil das Zusammenkommen, das soziale Gefüge und so, das macht auch ganz viel mit einem. Also ich habe ja auch ein paar Jahre gearbeitet, bevor ich jetzt wieder in die Schule gegangen bin. Und ich muss sagen, so ein Klassenverbund, das war mir als Schüler damals gar nicht so klar, aber das ist schon nochmal was ganz Besonderes. Und ich bin da sehr froh drum. Ich freue mich auch über die Freundschaften, die man dann schließt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen auf der Strecke bleiben würde, wenn man nur online lernen würde. Deswegen würde ich das nicht empfehlen, aber die Möglichkeit zu sagen, hey, pass auf, wir machen jetzt mal die nächsten 6 Wochen, braucht ihr nicht kommen, oder auch wenn es nur einzelne Fächer sind, weil wir das so und so handhaben, wenn man das gut vorbereitet. Ich glaube, das könnte zukunftsträchtig sein, dieses Modell.
Gibt es Ergänzungen da von Finn oder Fabio?
Ich finde die Idee von Sebastian ziemlich gut, dass man besonders in höheren Klassen quasi vielleicht auch diese Überleitung schafft Richtung Studium. Heutzutage, wenn man sich so hört, diese im Studium, diese Online-Vorlesungen, gibt es ja auch immer öfter. Und ich weiß gerade tatsächlich, wie es jetzt angehabt wird, aber damals, klar, ich hatte meinen Präsenzunterricht. Ich bin glorreich gescheitert, quasi an mir selbst in erster Linie. Aber je früher man denn anfängt in der Schule, sich auf diese Art von Beschulung vorzubereiten, desto leichter wird das wohl auch später dann im Studium dann auch von der Hand gehen. Aber wie Sebastian schon sagt, irgendwo der Präsenzunterricht, besonders in den jüngeren Jahrgängen, 7, 8, 9, auch 5, 6 ab Beginn der weiterführenden Schulen, da muss geschaut werden, ab wo man einen gewissen Einstieg schafft. Das müsste meiner Meinung nach Step by Step geschehen.
Ja, das würde ich auch sagen. Der Ansatz, besonders weil man ja auch sich eingestehen muss, dass dieses ganze Online-Call, Affinität zur Technik, die wird jetzt ja auch durch diese Modernisierung und durch diese Änderung, durch diese ganzen Corona-Maßnahmen, ja auch im Berufsalltag immer wichtiger. Und man könnte dann ja dadurch, durch diese Maßnahmen, Schüler auf den Berufsalltag deutlich besser vorbereiten. Hey, ihr kommt jetzt, dass die Schüler von der Schule kommen und sind dann bei irgendeinem Arbeitgeber XY und sitzen das erste Mal vorm Laptop und wissen von Tuten und Blasen und wissen gar nicht, was sie machen sollen und sind völlig unorganisiert. Also man könnte ja auch jemanden dadurch definitiv dann auch besser auf seine zukünftige Arbeit vorbereiten, weil es wird ja definitiv so kommen. Man merkt ja, dass ganz, ganz viel im Homeoffice passiert und auch gerade auf Kostenersparnis wird auch vieles stückweise im Homeoffice möglich bleiben. Also es wird ja definitiv so der Wandel kommen. Und was ich auch extrem wichtig finde, ist, dass man jetzt aus dieser Situation Lehren zieht. Und sollte die Situation wieder werden, wie sie vielleicht noch vor 1,5 Jahren war, dann würde ich es sehr schade finden, wenn man in alte Muster zurückfällt und nicht irgendwie was daraus mitnimmt und sagt, hey, guck mal, unser Bildungssystem, das ist sowieso schon oft genug in der Kritik. Wir machen jetzt mal was aus der Situation und versuchen, das in eine positive Richtung zu lenken, sodass wir sagen können, wir sind ein bisschen flexibler. Und auch die Lehrkraft, die seit 3 Jahren immer wieder ihre Physik, Mathe, was weiß ich, Stunden gegeben hat, dass man auch den irgendwie prägt und schult und sagt, hey, es ist gar nicht so schlecht, wenn du das und das auch noch im Petto hast.
Wir sehen, wir bekommen recht viele Hausaufgaben für uns in der Lehrerbildung mitgegeben, die wir dann umsetzen. An vielen Dingen sind wir aber auch dran, genau daran zu arbeiten, dass die zukünftigen, sage ich mal, Lehrkräfte genau auch diese Kompetenzen mitbringen. Wir greifen mal noch eine Frage vom letzten Mal auf. Karl-Heinz Gerholz hat ja so ein bisschen die Frage reingebracht, Ja, wenn man sich vorstellt, was wäre ein Zukunftsberuf, der noch nicht existiert, also den ich mir selber backen könnte, wie sehe der aus? Jetzt habt ihr drei ja dementsprechend, glaube ich, eine recht gefestigte Vorstellung, welche Richtung es gehen soll. Und wahrscheinlich ist das vielleicht auch schon euer Traumberuf, wo man gar nicht sagen kann, ich muss mir einen backen. Oder kommt einem da noch was anderes, gäbe es vielleicht eine andere Vorstellung und sagt, eigentlich würde ich denn das und das viel lieber machen? Sebastian, ist das das, was du jetzt machst, dein Traumberuf oder gibt es da noch andere Vorstellungen, die vielleicht noch gar nicht existieren?
Ich würde sagen, dass die Fortbildung, die ich jetzt mache, ist sozusagen das Pferd, auf das ich aufsattel. Also ich würde für mich sagen, dass meine Kompetenzen im kommunikativen Bereich auch liegen und der technische Bereich. Also es gibt ja sowas wie Leute, die irgendwo mal hingehen und Schulungen halten über zum Beispiel so Programme, CAD oder sowas. Und das ist dann eher so eine Referententätigkeit, sage ich jetzt mal. Das wäre was, wo ich mich gut sehen könnte. Und dann aber eben mit einem technischen Hintergrund. Also genau, eine Referententätigkeit mit einem Zugang zu technischer Lösung. Das wäre so das, wo ich mich mal sehe, was aber nicht bedeutet, dass ich da jetzt sofort natürlich einsteigen kann oder so. Dazu muss man sicherlich auch ein bisschen Berufserfahrung mitbringen. Und ich würde sagen, dafür bin ich auf dem richtigen Weg.
Wie sieht das bei den anderen beiden aus, bei Finn?
Also ich sehe den Techniker als Schlüssel, als ein Schlüssel, den ich aufzuheben habe, um eine weitere Tür zu öffnen, um gewisse Sachen ausüben zu dürfen. Ich finde, man scheitert heute in unserem System halt sehr an, also diese Aufstiegschance, diese hochzukommen, um vielleicht mehr Nähen an seinem Leben zu machen, als nur Schlitzen zu stemmen, ohne das Elektrikergewerk jetzt ein bisschen das so runterzuziehen. Ich habe sowas auch gern gemacht. Aber für mich ist meine Weiterbildung quasi die Tür, der Schlüssel, den ich brauche, um die Tür zu öffnen, um meinen Traumberuf, wo ich tatsächlich noch nicht weiß, was es, ich weiß nicht, was ich später machen will. Also ich weiß nicht genau, wo ich landen werde. Ich werde auf jeden Fall nicht als Ausbilder enden. Mag ich nicht. Kann ich anscheinend ganz gut, laut Ausbilderprüfung, aber ich weiß noch nicht genau, wo die Reise hingeht tatsächlich. Und ich denke, ich werde da viel on the job dann auch arbeiten und gucken, ob es mir wirklich gefällt. Weil es wird wahrscheinlich auch vielen so gehen. Also in Sachen jetzt, ich baue mir meinen eigenen Beruf zusammen, das gibt es nicht. Man ist, irgendwann fällt man in eine Schiene später in seinem Leben, wo gewisse Kompetenzen, Skills einfach gewünscht sind, die muss man sich on the job aneignen. Und alles, was wir jetzt mitnehmen, ist quasi nur der Beweis dafür, dass wir in der Lage sind, uns solche Sachen anzueignen.
Wie sieht's bei Fabio aus?
Ja.
Also echt schwierig. Also als die Frage kam, einen Beruf backen, den es noch nicht gibt, da habe ich so ein bisschen ratter. Dann ist da eigentlich doch für alles ein Beruf. Eigentlich gibt es doch für jede Tätigkeit wird doch eigentlich irgendjemand bezahlt. Was aber eigentlich ganz interessant ist, worüber ich mir Gedanken gemacht habe, ich habe ja, bevor ich mit der Lehre angefangen habe, auch schon sechs Jahre in einer anderen Branche gearbeitet. Und die zwei letzten Jahre davon war ich in der Führungsposition und war verantwortlich für 35 Leute. Und bin halt da, habe dann einen Cut gemacht, weil ich gesagt habe, ich möchte aus der Branche raus. Ich setze mich nochmal an eine Lehre und mache eine ganz andere Richtung. Und dort ist mir wirklich aufgefallen, Führungskräfte und sagen wir mal Sacharbeiter, die eine andere Sprache sprechen. Und dass immer wieder dass die Empathie für den anderen fehlt. Also meine ganzen Auszubildenden, Kollegen haben null Verständnis für die Erwartungen und die Herangehensweisen unseres Geschäftsleiters. Wenn ich mit unserem Geschäftsleiter spreche, spricht der auch überhaupt nicht mehr die Sprache. Und das ist für mich ganz interessant zu sehen, weil ich kann wirklich beide Seiten nachvollziehen, wie stressig es ist, verantwortlich für 35 Zahlen im Namen zu haben und wieder jemand, der sagt, hey, das muss laufen, kann aber auch natürlich verstehen, dass ein Auszubildender vielleicht eher jünger ist, weil er schlechter vergütet ist oder auch ganz normale Festangestellte, die haben dieses Gefühl gar nicht dafür, was der für Druck hat. Die fühlen sich meistens immer nur mit Peitschenhieben vorangetrieben und haben, da fehlt dann halt auch wieder die Empathie für die Sachen, die der Geschäftsleiter bringen muss. Und wenn es da wirklich jetzt so ein Traumberuf ist, wenn es den noch nicht gibt, dann würde ich mir vielleicht dieses Bindeglied zwischen diesen beiden Parteien gut vorstellen können, wo ich dann sagen kann, ich kann wirklich gut Anforderungen oder auch so gewisse, sagen wir mal, ja, ich kann ganz gut vermitteln zwischen zwei Parteien, weil ich kann der Partei ganz gut vermitteln, warum es der so wichtig ist, kann aber auch den anderen oder dem Geschäftsleiter sagen, so, ja, okay, aber das können Sie nicht erwarten, weil so und so. Also, wenn es da sowas gäbe, das könnte ich mir in jetziger Situation sehr gut vorstellen.
Super, klingt total spannend, so ein Beruf, der viel mit Kommunikation und Perspektivwechsel dann zu tun haben würde. Wir kommen, glaube ich, langsam zum Abschluss der Folge. Und ihr habt ja selber Studium schon angesprochen, Lehrerinnen und Lehrer angesprochen, mit denen Lars und ich es ja auch mit den Zukünftigen, wir es tagtäglich zu tun haben. Wir werden als nächstes Studentinnen und Studenten hier haben bei BabyPad Zwischentöne. Und wir haben an euch die Frage, was interessiert euch, was würdet ihr gerne von einem Studenten, von einer Studentin wissen wollen? Was sollen wir die fragen beim nächsten Mal? Finn, magst du starten?
Ich würde tatsächlich gerne wissen, inwiefern die Studenten schon eine Idee davon haben, was sie später in der Schule erwartet. Mhm. Ja, Punkt.
Ja. Oder Frage. Fabio.
Die Frage ist relativ ähnlich, oder ich würde meine Frage eher auf die Situation so ein bisschen besser beziehen. Sind die ganzen Lehramtsstudenten jetzt so, dass sie sagen, okay, wir nehmen schon oder wir gehen, wollen schon in eine andere Richtung gehen und wollen das, was jetzt thematisiert wird, aufgreifen und mit gutem Beispiel vorangehen, wenn es denn losgeht bei uns? Ob schon diese Denkweise da ist oder ob die sich sagen, oh, hoffentlich ist die Situation vorbei und wir können in alte Muster. Mhm.
Auch eine spannende Frage. Super. Und Sebastian noch.
Ja, meine Frage würde sich auf das Studieren selbst beziehen. Und zwar wäre die Frage, ob die Studenten in dieser Lockdown-Zeit die Präsenzvorlesungen vermisst haben. Weil Finn hat ja das gerade auch schon mal schön gesagt. Eigentlich gab es da bestimmt ein paar Vorlesungen, wo man sagt, so ja gut, okay, lese ich mir halt das Skript durch oder gucke ich mir halt das Video an. Das ist eh langweilig, was der da vorne erzählt. Und bereite mich dann so auf die Klausur vor oder ob die dann auch der Meinung sind, ja, nee, die Präsenzvorlesungen, die bringen mir deutlich mehr, als wenn ich irgendwie das mir selber erarbeiten würde.
Das ist bestimmt spannend, da kriegen wir bestimmt spannende Antworten, da freue ich mich schon drauf. Ja, wir bedanken uns ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns, glaube ich, tiefe und auch viele ehrliche Einblicke gegeben habt in der Zeit jetzt in den letzten Monaten. Wir wünschen euch, glaube ich, ganz, ganz viel Erfolg, dass die Wünsche, auch wenn es nicht immer Traumberuf ist, dass alles in Erfüllung geht, dass die, sage ich mal, Abschlüsse jetzt bald, ob Techniker oder dementsprechend Ausbildungsabschlüsse in Zukunft gleich erfolgreich absolviert werden. Alles Gute. Natürlich in der Zeit wünschen wir euch Gesundheit. Das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, BabyPad Zwischentöne Folge 4, wo wir dann Studierende eingeladen haben und mit denen diskutieren, wie da die Herausforderungen in der Corona-Zeit sind. Bis dann. Tschüss. Bis dann.
Tschüss. 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 Oh.